Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens 6-stelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, ihr Lieben, und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diese Episode hier im Podcast hört. Ja, ihr wisst, so seine eigene Authentizität zu finden, das ist ja so das eine, ne? Aber das andere ist es ja, sie dann auch zu kommunizieren. Und spätestens, wenn wir heutzutage über Kommunikation nachdenken, dann ist der eigene Internetauftritt oder eben auch der Shop nicht besonders weit. Jetzt denkt man sich, naja gut, eigentlich kein Thema, weil gibt ja schließlich genügend Agenturen, Programmierer oder eben auch Designer, die das alles machen können. Aber wenn man sich dann drauf einlässt, dann stellt man irgendwie manchmal ziemlich schnell fest, dass zwei Ergebnisse kommen, die technisch ganz okay sein mögen, aber irgendwie springt der Funke nicht über, weder bei den Mitarbeitern noch bei den eigenen Kunden. Und spätestens an der Stelle, da stellt sich die Frage, wie der eigene Auftritt denn dann eben auch eine Seele bekommt, also so, dass es Kunden auch wirklich glücklich macht. Und mein heutiger Kunde hat sich mit seiner Agentur genau darauf spezialisiert und ist für Unternehmen tätig, die mit ihrem Internetauftritt, mit ihrem Shop oder auch dem gesamten digitalen Marketing einschaffen wollen, nämlich Kunden wirklich happy zu machen. Und er sagt, Programmieren bedeutet eigentlich angstfrei und hochfrequent die Essenz jedes Unternehmens so in Einsen und Nullen zu übersetzen, dass am Ende nicht nur technisch eine gute Seite rauskommt oder eben Shop, sondern der Vibe dahinter auch wirklich gut zu fühlen ist. Und wie das alles funktioniert und was da genau hintersteckt, das klären wir jetzt. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Stefan Freise, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend.
Genau, sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Du, im Vorgespräch hast du eine Sache geschrieben, also hast mir geschrieben zu sagen, eigentlich sind wir alle Psychos. Das fand ich irgendwie eine ziemlich steile Aussage. Was meinst du damit genau, wenn du sagst, eigentlich sind wir alle so ein bisschen Psycho?
Naja, das ist erstmal die vielleicht etwas frötzeligere Art und Weise auszudrücken, dass ja Menschen bei Menschen kaufen, dass ein Geschäft immer zwischen zwei Menschen stattfindet, dass man sich auf den Kunden einstellen muss, dass wir Kundenorientierung üben müssen. Aber ein zum Beispiel konkretes Beispiel, an dem man das festmachen kann, ist, dass wenn wir von einem Kunden sprechen, nehmen wir an einen mittelständischen Kunden, die Meier GmbH, dass wir dann immer die Meier GmbH nennen. Aber wir haben vielleicht innerhalb der Meier GmbH mehr verschiedene Ansprechpersonen. Und es ist ja total wichtig, dass ich mich auf die konkrete Ansprechperson einstelle, weil die eine hat vielleicht da ihren Motivationspunkt oder da einen Sorgenpunkt. Die eine ist eher technischer, die nächste ist grafischer, eine ist sehr kommunikativ, introvertiert, extrovertiert. Das heißt, wir sollten uns weniger auf den Kunden als Unternehmen einstellen, sondern auf die einzelnen Personen. Und die haben ja alle ihre Psychogramme, ja, und ein Psychogramm ist in kurz eben Psycho. Du bist auch ein Psycho.
Also sowas von bin ich auch ein Psycho, das kann ich dir sagen. Und du hast es gerade so schön gesagt, man muss sich auf die Menschen einstellen. Ich will da mal ganz konkret schon nachfragen, wie stellt man sich dann auf der einen Seite auf Menschen ein und auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und koppelt das dann wohlmöglich auch mit Budgeterwartungen und auch einem klaren Aktionsplan? Denn oftmals ist es ja so, dass gerade bei Online-Projekten dann ganz viele Erwartungen, ganz viele Wünsche, ganz viele unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. Und gleichzeitig soll das Projekt womöglich auch in einem klaren Rahmen ablaufen. Wie bringt ihr beides zusammen?
Das ist natürlich jetzt auch schon echt eine ziemlich krasse Frage.
Das freut mich. Wir fangen gerade an.
Ich kann mich natürlich dann am besten auf mein Gegenüber einstellen, wenn ich zweierlei weiß. Wenn ich erstmal weiß, wie ich selber ticke, wo sind meine eigenen Triggerpunkte, meine eigenen Bedarfe, meine Stärken und meine Schwächen. Also wo sind meine Anschlussstellen für ein beliebiges Gegenüber. Und der andere Punkt ist, wie kann ich möglichst gut herausfinden, wie mein Gegenüber tickt, was ich ja erst vielleicht wenige Sekunden oder wenige Minuten kennengelernt habe. Oder wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn da vier Personen mir gegenüber sitzen, dann muss ich das Ganze ja auch noch viermal machen. Mhm. Oder vier gegen vier oder vier mit vier. Heißt, erstens sehr viel über sich selber erfahren durch alle möglichen Methoden und zweitens sich Wissen aneignen, Menschen fair und gut lesen zu können, um dann, weil die Anschlussstellen dann funktionieren, wie so zwei Puzzleteile, um mal ein gängiges Beispielbild zu wählen, um dann eine sehr gute Kommunikation zwischen mir und meinem Gegenüber herstellen zu können. Und auf dieser sehr guten Kommunikation Es ist natürlich halt viel einfacher, eine Vertrauensbasis herzustellen, über Budgets zu sprechen, Leistungen auch fair anzubieten und einfach zu sagen, das machen wir natürlich auch für Geld und dann verhältnismäßig schnell zum Geschäft zu kommen. Weil Menschen ja im Allgemeinen sehr gerne Geld ausgeben, wenn sie dafür gute Sachen bekommen.
Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ne, auch immer wieder sich klar zu machen, unsere gesamte Wirtschaft lebt davon, dass Menschen in Wirklichkeit gerne kaufen. Sie mögen es halt nur nicht an, etwas verkauft zu werden. Und du hast es gerade so schön gesagt, wenn sich eine gute Kommunikation aufbaut und bei dir auf der Internetseite, im Prinzip ist es so ein bisschen versteckt auch geschrieben, geht es ganz viel um das Thema, auch angstfrei miteinander zu kommunizieren. Deswegen hatte ich das auch in der Anmoderation gesagt. Was bedeutet das für euch und warum ist das ein Grund, den ihr auch als Agentur so explizit in den Mittelpunkt stellt in eurer Kommunikation?
Ich habe die Code X 1996 gegründet, 2000 dann in die GmbH umgewandelt. Das heißt, wir gehen so langsam auf die 30-Jährige zu.
Ja.
Das ist natürlich eine Menge Historie mit verschiedenen Episoden, allem drum und dran. 2019, also vor erst 5 Jahren, hat sich allerdings wirklich ein neues Kapitel eröffnet, weil ich habe dann mich vor mein Team gestellt und habe gesagt, wir drehen die Laden jetzt auf links. Mhm. Habe mich einige Wochen vorher mit Agilität beschäftigt, Bücher gelesen, Gespräche geführt, Coaches hinzugezogen und habe dann 142 Folien in 2,5 Stunden präsentiert, habe auch gesagt, keine Zwischenfragen und habe dann präsentiert, wo so die nächsten Leuchttürme aufgestellt sind, wo wir ab jetzt anders agieren und welche andere Haltung wir einnehmen. Angstfreie Kommunikation, und das war ja deine Frage, ist seitdem ein sehr zentrales Element dessen. Und um es mal in ganz kurzen Worten zu sagen, das allererste, was wir tun ist oder gelernt haben, ist Nein zu sagen.
Mhm.
Und nicht jedem Kunden alles zu versprechen in kürzester Zeit für fast kein Geld im großen Umfang, sondern ganz klar zu sagen, das schaffen wir nicht bis dahin, das kannst du von uns nicht erwarten, weil das können wir nicht, zum Beispiel Filme drehen oder sowas. Und wir machen das nicht mit dem System, weil das System beherrschen wir nicht. Oder so kannst du nicht mit uns sprechen. Ja, also ich habe auch schon 2-3 Mal Kunden in den Jahren darauf hingewiesen, dass die Tonalität, wenn es zum Beispiel auch, naja, lassen wir das mal raus, aber wenn es um die Tonalität eben ins Respektlose geht oder so, dass das nicht die Art und Weise ist, wie wir intern kommunizieren und auch nicht mit uns kommuniziert haben möchten, was ist auch schon vorgekommen. Und das Nein sagen, angstfrei zu machen, lässt eben übrig, und das ist die helle Seite, dass alles, was wir nicht, wozu wir nicht Nein sagen, bekommt ein großes Ja.
Mhm.
Ansonsten ist es beliebig, ja. Du kriegst alles von uns und wir machen uns zu deinem eventuell Sklaven oder zu deinem Lakaien und der Kunde ist König und so ein Quatsch oder so, das gibt's bei uns nicht mehr.
Ja. Ja, und jetzt ist es ja auf der anderen Seite so, dass wenn man sagt, okay, man kommuniziert angstfrei, dann ist es ja idealerweise auch so, wenn der andere angstfrei kommuniziert. Die Frage ist nur, wenn man denn angstfrei miteinander spricht, wie übersetzt sich das vom Ergebnis her in Internetseite und Shopsysteme? Also was sind zum Beispiel mal 1-2 konkrete Beispiele, die du nennen kannst, wo du sagst, das heißt nicht nur auf der Kommunikationsebene im Sinne von zum Beispiel, die Projekte gehen schneller durch, klar, sondern dass es auch im Ergebnis am Ende substanziell etwas verändert.
Wir sind in einer Branche tätig, wo der Kunde mit sehr vielem, ich sag mal, sehr viel Halbwissen, manchmal auch mit Wissen oder manchmal mit Pseudowissen kommt. Ich glaube, nur die Ärzte haben es noch schlimmer und die Ärztinnen oder so, weil ja die Patienten alle schon mit einer Diagnose kommen. Und dann haben Kunden Vorstellungen, dass die dies oder das auf ihrer Homepage haben wollen und zum Beispiel ganz wenig Text, weil die Menschen wollen ja gar nicht viel lesen. Das ist so ein Klassiker, wo wir sagen, du kannst ganz wenig Text machen, aber dann geht das komplett auf dein Suchmaschinen-Ranking. Und du wirst einfach auf Google abkacken, ja, weil Google braucht eben Texte und zwar auch gut geschriebene Texte und keine selbstverliebten Texte und schreib auch nicht herzlich willkommen auf deine Internetseite, weil alle, die da sind, sind ja schon da, ne? Und das ist verschwendeter Platz, sondern schreib auch nicht hin, wir sind die Lösung für jedes Problem, sondern schreib hin, wir verkaufen Gabelstapler.
Mhm.
Und dann wird das manchmal ein bisschen plump, was wir vorschlagen und der Kunde möchte aber in seiner Bonbon-Welt bleiben. Und dann müssen wir ihm klipp und klar sagen, du kannst ja in der Bonbon-Welt bleiben, aber dann wird dein Internetauftritt nicht erfolgreich. Und das ist ein kleiner Kampf, weil wir dann ein bisschen manchmal gegen Eitelkeiten kämpfen, manchmal auch gegen Egos kämpfen, den Kampf aber nicht sofort verloren geben. Im Zweifel der Kunde natürlich das Sagen hat, das respektieren wir auch, es ist ja seine Souveränität, aber wir und dann sagen klipp und klar, dann werden die Ergebnisse nicht so sein, wie das, was du dir davon versprichst. Mhm. Weißt du, ich bin Läufer und du sagst, ich möchte das erste Mal in meinem Leben 10 Kilometer unter einer Stunde laufen, dann kann ich den Plan aufstellen.
Ja.
Und du sagst, ja, aber das ist mir zu viel und außerdem laufe ich lieber hier oder da und dann sage ich, ja, das ist gut, dass du Sport machst und es tut dir auch gut, aber so wirst du nie im Leben 10 Kilometer unter einer Stunde laufen.
Mhm. Und gerade weil du das gesagt hast mit dem Text und ähnliches, nun ist ja die Situation, also ich ahne deine Antwort schon, aber um da nochmal ein bisschen reinzugehen, dass ja zum Beispiel viele Dienstleister, Trainer, Coaches, Berater, wie auch immer, auch so ihre eigene Sprache gefunden haben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer mit dem SOE-Ranking einhergeht. Und was mir dann so manchmal als Frage begegnet, ist zu sagen, naja Ulf, ich verstehe ja, dass die manche Menschen nicht nach bestimmten Wörtern suchen, aber man muss eben auch manchmal den Mut haben, den Markt selber zu machen und vielleicht auch mit neuen Begriffen zu prägen, um sich auch so ein Stück weit zu differenzieren. Also die Frage nochmal nachgeschärft, wie kriegt man das beides unter einen Hut? Also wie schafft man es als Anbieter, seine eigene Einzigartigkeit, die vielleicht auch mit anderen Wörtern und mit neuen Wörtern belegt ist, zum einen aufzubauen und gleichzeitig zum Beispiel ja, den größten Suchmaschinen wie Google und YouTube letztendlich gerecht zu werden? Wie macht man das?
Indem man diese Frage eine Ebene höher oder tiefer ansetzt, je nachdem, wie man denkt. Also warum brauchst du eine Einzigartigkeit? Wir sind alles mittelständische Unternehmen und wir haben alle genug Wettbewerber und Marktbegleiter, die mindestens genauso gut sind wie wir. Und sich das erstmal einzugestehen, ist erstmal ein guter Schritt. Solange wir alle nach einer Einzigartigkeit streben oder so, streben wir etwas, was viel zu anstrengend ist. Wir brauchen natürlich Unterscheidungsmerkmale. Ja. Das ist aber durchdekliniert. Das ist eventuell ein Preis, weil wir günstige Anbieter sind. Das ist in der Qualität, weil wir sehr gute Arbeit machen, aber das ihren Preis hat. Wir sind sehr innovativ, das heißt, wir verkaufen immer das Neueste. Wir sind sehr, sehr, sehr feature-orientiert, das heißt, wir verkaufen die Produkte mit den meisten Merkmalen. Oder wir sind sehr service-orientiert, das heißt, bei uns kriegt wirklich jeder Kunde ein absolutes Wohlfühl-Dings. Das sind diese Alleinstellungsmerkmale-Kriterien. Das ist in der Marketing-Lehre durch und es gibt kaum noch andere Unterscheidungsmerkmale. Ich kann aber nicht alle erfüllen. Also muss ich mich entscheiden, bin ich der Beste oder bin ich der Günstigste? Bin ich der Schnellste oder bin ich der Innovativste? Und das sind ja Alleinstellungsmerkmale. Aber ich muss gar nicht einzigartig sein. Wenn du in eine Pizzeria gehst in einer fremden Stadt, willst du nicht in eine einzigartige Pizzeria. Du möchtest, dass die Pizza Mezza Margherita ungefähr genauso schmeckt wie jede andere Pizza Margherita, die du jemals vorher auch gegessen hast. Diese Einzigartigkeit kommt aus einer unternehmerischen Eitelkeit heraus. Das ist Quatsch.
Und das ist mal schön zu erfahren, weil ja ganz, ganz viele Agenturen sich immer darauf spezialisieren, tatsächlich die Einzigartigkeit auch hervorzuheben. Das heißt dann, dass es möglichst ein einzigartiges Design, einzigartiges wie auch immer gibt. Und ich habe mir verschiedene Referenzprojekte angeschaut und das ist jetzt natürlich auch eine leichte Provokation. Und die Ergebnisse, die ich dann teilweise gesehen habe, die wirken extrem strukturiert, aber eben gar nicht so wahnsinnig auffällig und ähnliches. Und ich habe so das Gefühl, dass, vielleicht kannst du nochmal drei jetzt mehr zu sagen, dass das so mit dem Markt komplett bricht, was ja auch in vielen Ausbildungen, in Trainings, in allem Möglichen erzählt wird, zu sagen, nee, du musst da irgendwie tolles Design haben, du musst grafisch irgendwie auffallen und ähnliches. Und wenn ich mir eure Ergebnisse anschaue, dann sind die zwar auch optisch sehr schön und sehr hochwertig, aber sie sind relativ schlicht und klar auf den Punkt gebracht. Deswegen geh doch da nochmal ein bisschen so tiefer ein, im Sinne von, woran liegt das? Und vor allen Dingen, wie kann man sich denn womöglich aus dieser Angst und aus dieser Sorge heraus auch selber befreien und eben nicht mit diesen ganzen Empfehlungen gehen, die da draußen gegeben werden, im Sinne von, du musst das alles spektakulär machen, es muss an jeder Ecke knallen und dein Internetauftritt muss ein großes Feuerwerk sein.
Dein Podcast hat ja irgendwas mit Authentizität zu tun. Ne?
Ja, das habe ich auch mal gehört, ja.
Okay. Ich bin jetzt mal authentisch, ne? Ich fange erstmal an mit Scheiß auf Design. Mhm. Ja. Am Ende muss der Internetauftritt richtig schön sein. Und zwar nehme ich jetzt mal ein Beispiel, was bestimmt viele nachvollziehen können. Wir nehmen das Auto. Mhm. Ja? Ein Auto soll und darf auch schön sein. Wenn du aber ein Auto entwirfst, wo eventuell der Blinkerhebel mal auf der rechten Seite ist und dafür der Scheibenwischer auf der linken Seite, weil du möchtest einzigartig sein und dich abheben, und du konzentrierst dich nur aufs Design, dann hast du erstens Autos, die wunderschön sind, Unmengen an Sprit oder Strom verbrauchen, die auf Kreuzungen ineinander krachen, während der Scheibenwischer läuft, weil das Blinken und das Scheibenwischer wurde verwechselt. Und sie sterben in Schönheit, aber sie funktionieren nicht, sie sind nicht wirtschaftlich und sie erfüllen ihr Zweck nicht, indem sie sicher von A nach B transportieren. Das heißt, es gibt ganz viele Standards, die erstmal eingehalten werden müssen, bevor ich ans Design denke. Und die Standards werden definiert durch das Userverhalten und das Verhalten der Userinnen da draußen, wie sie euren Internetauftritt übrigens vornehmlich auf mobilen Geräten und nicht am Desktop bedienen und wie sie mit ihren kleinen oder dicken Daumen versuchen, eure Internetseite zu bedienen. Und dieses Bedieninterface sollte jedem Standard entsprechen und nicht dadurch glänzen, dass das Logo mal oben links und mal unten rechts und mal sonst was ist, mal große Schriftarten, mal kontrastarme, mal viele Bilder und so weiter. Es gibt Standards, weil die Leute wollen euren Internetauftritt bedienen und sie wollen ihn benutzen und sie wollen ihn nicht bestaunen. Das Staunen kommt am Ende. Und deswegen nimmst du, so habe ich dich verstanden, wahr, dass ein gewisser Standard zu erkennen ist in unseren Referenzen, auch wenn am Ende die alle gut ausgestaltet sind. Und so gilt es zum Beispiel auch für Autos. So gilt es übrigens auch für Klamotten. Ja, was nützt dem Pullover mit drei Ärmeln?
Ja, das ist wohl wahr. Und ich fand das ein sehr schönes Zitat gerade. Das werden wir vielleicht auch mal noch auf so eine Kachel schreiben. Das könnt ihr euch dann auf den sozialen Medien und so anschauen. Internetseiten und Shops natürlich genauso sind zu benutzen oder wollen benutzt werden und nicht bestaunt werden. Und das, ja. Das alleine ist, glaube ich, auch ja eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung dessen, worum es am Ende des Tages geht. Jetzt ist es natürlich so, du hast es gerade gesagt, wenn man dann ins Benutzen reingeht, dann ist man ja logischerweise nicht nur auf einer Internetseite unterwegs heutzutage, sondern man hat ja vielleicht noch dann ein E-Mail-Marketing-System und dann kommt dann auch Social Media und dann geht es noch um irgendwelche Portale und so weiter. Und gleichzeitig muss das ja alles so zusammenhängen. Und was mir immer wieder auffällt ist, dass es in der Praxis unglaublich viele Schnittstellenbrüche gibt. Also dass die eigentliche große Frage ist, wie komme ich jetzt vom einen in das andere, wie transportiere ich das, wie halte ich die Linie und ähnliches. Hast du dafür noch so zwei, drei pragmatische Tipps, wie man da rangehen kann, sodass diese Schnittstellen dann eben auch gehalten werden können?
Mein erster Tipp ist, beschäftigt euch mit Agilität im Sinne dessen, weil es im Großen und Ganzen die Antwort ist auf diese sehr, sehr schnelllebige Zeit, weil E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Social-Media-Marketing auf vielen verschiedenen Social-Media-Plattformen, dass wir natürlich nicht eventuell nur eine Internetseite haben, sondern dass wir drei Internetseiten haben, weil wir haben einmal unsere Agentur, aber vielleicht eine Veranstaltungsserie und auch einen Podcast und das Podcast soll vielleicht auf eine eigene Webseite, das heißt, wir haben drei Webseiten. Und dann haben wir natürlich auch vielleicht noch sowas wie einen Innendienst oder Außendienst als Unternehmen und dann habe ich diese ganzen Schnittstellen. Wir nennen das, also es wird ja Funneling genannt, wenn ich versuche dafür zu sorgen, dass meine E-Mail-Newsletter-Abonnenten immer regelmäßig auch auf meinem Veranstaltungsangebot landen, um sich dann für eine Veranstaltung anzumelden und auf der Veranstaltung versuche ich dann die Leute zu Followern meines Instagram-Kanals oder zu Abonnenten meines Newsletter-Systems zu machen, damit sie demnächst mehr über eine Weiterempfehlung auch 5 Sterne bei Google geben, etc. Und dafür zu sorgen, dass da so ein Fluss reinkommt. Dann findet man auch die Anschlussstellen von außen, wo man sagt, wenn es uns gelingt, mehr Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen, werden die am Ende auch vielleicht sich ein PDF downloaden, weil der Weg durch die Funnel, durch die Trichter dahin führt. Und sich so eine Map einfach mal aufzumalen, wirklich aufzumalen, von wo nach wo bewegen sich unsere Kontakte. Mhm. Die Map wirklich aufzuzeichnen, ist sehr erhellend. Der zweite Tipp ist, macht nicht alles, was ihr da draußen macht, sofort um Leads zu generieren. Mhm. Ihr könnt zum Beispiel Instagram-Kampagnen starten, um Newsletter-Abonnentinnen zu gewinnen, was dem Funneling wieder dient. Ihr könnt Veranstaltungen machen, um PDF-Downloads zu generieren. Und was du heute mit mir machst, ist ja auch ein Teil deines Funnels. Du lädst kommunikative Typen wie mich ein, ja, und hast damit ein Medium mehr, was du in deinen Funnel reingibst und sagst, oh, hoffentlich hören sich das ein paar Leute an und am Ende hast du eine Call to Action, die sagt übrigens, ja, abonniere den Kanal oder abonniere mein Newsletter oder melde dich auch selber an als Gast und so sammelst du deine Gäste ein. Das ist ein perfektes Format. Übrigens, das Onboarding war eine Sensation.
Vielen Dank.
Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Danke. Und ich war wirklich ein bisschen neidisch drauf. Und wenn ich auf irgendwas neidisch bin, ist es gut.
Das freut uns zu hören. Ich gebe es gerne auch ins Team.
Ja. Also mein Tipp ist, dass die Schnittstellen, die du erwähnt hast, dass man die definiert und sagt, es geht nicht immer sofort darum, dass derjenige anruft und ein Angebot haben will, sondern dass der auch andere Touchpoints von mir eventuell wahrnimmt und sich für einen Kalender, im Calendly für einen Termin einträgt, einen PDF-Download, sich auf irgendeinander abonniert, dass er irgendwie erstmal bei mir ins Gefüge kommt.
Was ich an der Stelle ganz spannend finde und lass uns da gerne noch ein bisschen einsteigen, wenn du magst. Kommen wir nochmal ganz kurz darauf zurück, dass du gesagt hast, es gibt gewisse Standards, die erfüllt werden müssen. Das heißt, hinter diesen Standards steckt ja wahrscheinlich auch ein Verständnis, wie Menschen sich durch Entscheidungsprozesse hindurch bewegen. Also was die idealerweise als erstes haben, als zweites haben, wie viele Touchpoints und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es jetzt ja ganz individuelle Business-Ausrichtungen. Also zum Beispiel, dass ein Luxushotel eben sagt, nee, es entspricht überhaupt gar nicht uns, dass wir jetzt irgendwie einen kostenlosen Funnel oder irgendein Whitepaper oder irgendwas zur Verfügung stellen. Oder ein Trainingsanbieter, der sagt, du lieber Stefan, ich verstehe das, vielleicht sollte ich vielleicht eine zusätzliche Seite aufmachen. Aber in meinem persönlichen Selbstverständnis ist das eigentlich gar nicht enthalten, weil ich vielleicht keine Freeloader von vornherein anziehen möchte. Das heißt oftmals, was ich damit etwas versuche zum Ausdruck zu bringen, ist, dass wir uns ja oftmals bewegen zwischen, was ist für Menschen notwendig, dass sie wirklich kommen, versus was ist mein eigenes Verständnis und mein Businessmodell, was ja dann vielleicht auch diversen Ansätzen, die aber vielleicht notwendig sind, wiederum gegenübersteht. Also die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie finde ich heraus, was wirklich notwendig ist, beziehungsweise welche Standards sind auch aus deiner Erfahrung heraus vielleicht wirklich notwendig einzuhalten, ganz unabhängig von der Frage, wie mein Businessmodell dahinter aussieht.
Ich werde eben schon einmal fast ins Wort gefallen, weil ich es noch loswerden wollte und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Es liegt ein radikaler Paradigmenwechsel schon längst hinter uns. Diese alte Werbung, die am Straßenrand mit einem großen Plakat darauf aufmerksam macht, dass man eigentlich Hunger hat oder nicht gut riecht und mal wieder zu Douglas oder sonst wohin fahren sollte. Mhm. Und das musste 7-mal gesehen werden, damit man auch wirklich feststellt, dass es Zeit ist für ein neues Shampoo. Die liegen längst hinter uns. Mhm. Und ein Teil meiner Antwort auf deine Frage lautet, auf deiner Internetseite, wenn wir uns mit deiner Internetseite zum Beispiel beschäftigen, sind nur Menschen, die was von dir wollen. Davon kannst du ausgehen. Also es geht gar nicht darum, dass deine Internetseite Lust machen soll auf dein Angebot, ein Beratungsangebot, ein Dienstleistungsangebot, ein Produktangebot. Auf deiner Internetseite sind ausschließlich Menschen, die was von dir wollen, sonst wären die gar nicht gekommen. Mhm. Ja, du gehst ja nicht in eine Eisdiele und dann wirst du von 5 Leuten umworben, so, sie könnten mal wieder ein Eis essen und wir haben übrigens leckeres Eis und so weiter, sondern die fragen dich einfach Erdbeer, Schoko oder Vanille, weil die wissen, dass du ein Eis willst. Auf der Internetseite haben die Leute sich bereits entschieden, dass die eigentlich was von dir wollen. Ob sie dann bei dir kaufen, hängt natürlich davon ab, ob sie jetzt konkret das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung finden, wie deine Preise sind, ob das Funkeln in den Augen der Menschen auf deiner Internetseite zu sehen ist und ob sie nicht vielleicht eine Internetseite weitergehen, weil sie haben noch 2, 3 andere Internetseiten, vielleicht auch mit demselben Angebot. Aber auf deiner Internetseite bucht niemand einen Wellness-Urlaub in Osteuropa und auf meiner Internetseite von Code X kauft natürlich auch niemand eine Laufuhr. Mhm. Wir müssen den Leuten keinen Appetit mehr machen, sonst wären sie nicht da. Das haben sie übrigens größtenteils Google verraten. Oder sind durch ein entsprechendes Targeting auf Instagram oder sowas eben auf deine Seite geleitet worden.
Mhm. So dass es sich lohnt, auch die ganzen Hintergründe davon zu verstehen, wie das dann zwischen den Portalen vielleicht zusammengeschaltet ist. Aber dafür gibt es dann letztendlich auch Leute wie euch, die das im Zweifel sicherstellen, dass die ganzen Schnittstellen dann eben auch funktionieren, ne? Und dass die richtigen Leute auf die Internetseite kommen. Also
ich möchte noch ein plakatives Beispiel loswerden. Ja. Schallplatten. Die ja nun auch wirklich seit Jahren wieder steil gehen und ich habe auch wieder welche gekauft. Schallplatten sind alle von der Produktion her ziemlich gleich. Da gibt es vielleicht noch bei einer Presse qualitative Unterschiede, aber es gibt im Moment nur noch 2 verschiedene Durchmesser und 2 Abspielgeschwindigkeiten. Auf der Schallplatte sind unterschiedlichste Sachen, aber die Schallplatten werden alle gleich bedient, die sind alle gleich groß, damit sie ins Regal passen, die sind alle gleich groß, damit sie versandt werden können und sie haben auch alle technisch die gleichen Rillenmerkmale, das ist alles Standard. Die Musik unterscheidet sich natürlich massiv voneinander. Aber wenn jetzt einer plötzlich auf die Idee käme, eine Schallplatte rauszubringen mit 1 Meter Durchmesser oder mit 3 Zentimeter Dicke, ja, dann wird er damit komplett scheitern. Das wäre total einzigartig, aber totaler Quatsch. Mhm. Haltet euch an die Standards, die die Anwender da draußen einfach gewohnt sind und die Anwenderinnen, indem sie auf ihrem Smartphone eure Internetseite bedienen wollen, um dort zu gucken, ob ihr wirklich die Richtigen seid. Sie wollen was von euch, sonst wären sie nicht auf eurer Internetseite. Da müsst ihr sie nicht mehr von überzeugen.
Das finde ich auch nochmal sehr, sehr schön. Schreiben wir auch nochmal sozusagen als Zitat mit rein. Ne? Ja. Es geht nicht mehr darum, dass du sozusagen mit deiner Internetseite irgendjemand überzeugen musst, sondern ihm praktisch nur noch die Möglichkeit gibst, sich davon zu also selber sozusagen ein Bild darüber zu machen und zu sagen, hey, kann ich hier jetzt in Aktion treten oder nicht? Man merkt ja schon, wenn man sich mit dir unterhält, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist Wahnsinn, wir sind mal fast 25 Minuten schon angekommen. Das heißt, nicht nur, dass die Zeit schnell mit dir vergeht, sondern dass natürlich auch manche Denkweisen ganz anders sind, als wenn man sich mit anderen Agenturen unterhält. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, das hat mich so ein bisschen ins Denken gebracht und vielleicht möchte ich mit meinem Team vorher auch mal sprechen, vielleicht sollten wir im Internetbereich weniger Wirbel machen und mehr zurückkommen zu den Standards und wirklich mal die Frage stellen, was brauchen wir wirklich? Was sind so vielleicht 3 Leitfragen, die du mitgeben kannst, um so eine interne Diskussion auch im Unternehmen zu starten, um dann zu einem Punkt zu kommen, wo es sich auch lohnt, mit euch in den Kontakt zu treten? Welche 3 Fragen würdest du jemandem mitgeben, um diesen Prozess, um diesen Umdenkprozess jetzt womöglich zu starten?
Ich muss mich jetzt gerade anstrengen, dass mir noch 2 weitere einfallen, während ich die erste wie aus dem Maschinengewehr geschossen liefer. Die erste Antwort ist, setzt euch hin und schreibt so, ich sage immer die 12 Fragen auf, die jemand hat, wenn er auf eurer Internetseite landet. Zum Beispiel, wann erreiche ich die, wie erreiche ich die? vielleicht auch, wie teuer sind die? Oder können die auch WordPress? Also das wird jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, jeder, der Marketing arbeitet, wird beantworten können, was so die ersten 12 Fragen sind, die wahrscheinlich jemand hat. Und sorgt dafür, dass diese 12 Fragen unmittelbar auf der Internetseite beantwortet sind. Erzählt nicht lange Historien und so die ganzen Kompetenzvermutungen. Das kann man alles, das soll man auch machen. Aber sorgt erstmal dafür, dass diese 12 Fragen beantwortet werden und schreibt sie echt auf.
Cooler, sehr pragmatischer Vorschlag. Was wäre Nummer 2? Ist dir mittlerweile noch einer eingefallen?
Nummer 2 ist, versucht euch, was zum Beispiel Wettbewerb angeht, nicht total von dem zu differenzieren, sondern wenn 12 Wettbewerber ihre Internetseite so und so und so und so aufbauen, macht es ihnen nach, weil ihr dann mindestens genauso gut bedienbar und besuchbar und navigierbar und durchsuchbar oder sonst was seid, wie die anderen 12 auch, und man sich auf eurer Internetseite nicht plötzlich total umgewöhnen muss. Ja, dann habt ihr nochmal, dann erschafft ihr eine Einzigartigkeit, die gar keinen Nutzen hat. Hilf mir kurz, die Frage war, wenn ein Unternehmen auf die
genau,
Idee
also mit welchen das Fragen, an. Genau, mit welchen Fragen könnte ich jetzt womöglich starten, um sozusagen auch intern diesen Prozess in Gang zu setzen?
Ja. Das Gleiche, was ich ja sage, gilt auch für uns. Es gibt viele, viele, viele gute Internetagenturen. Und die Internetagenturen unterscheiden sich auch massiv von Werbeagenturen, und prüft ein bisschen, wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, ob die noch in der alten Denke festhaltet. Aber die Internetagenturen können euch tatsächlich mit Informationen versorgen, die euch einfach eure Raterei ersparen. Also wer sucht so überhaupt? Nennen wir es Türdrücker, nennen wir es Türklinker, heißt es Glühlampe, heißt es Glühbirne? Was wird gesucht? Ja, ich sitze ja hier in Ostwestfalen, und OWL versucht immer noch, sich als Marke zu etablieren, und wir holen ja auch ganz gute Forschungsprojekte mit unserer Uni Paderborn hier hin, und das ist auch alles ganz knorke. Aber außerhalb von Ostwestfalen interessiert sich kein Schwein für Ostwestfalen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Regionen es in Deutschland gibt, die auch irgendwie heißen, weil ein paar Städte irgendwie in irgendeiner Region liegen, in ganz anderen Regionen in Deutschland, die so klein sind wie Ostwestfalen. Ich weiß ja auch nicht, wie die heißen. Das heißt, es ist eigentlich aus meiner Sicht totaler Quatsch, Ostwestfalen zu vermarkten, weil wir auch wirklich wissen, dass im Internet niemand danach sucht. Ja, also auf Ostwestfalen auf einer Internetseite zu setzen, ist vielleicht ein bisschen eitel, ist vielleicht auch ein bisschen Markenbildung, das ist sehr anstrengend, stellt ein bisschen Gemeinschaft dar, aber ist im Sinne von Marketing bis hin zu Vertrieb totaler Nonsens. Fragt also, das ist der dritte Tipp, fragt Agenturen, fragt die Leute, die das Internet beherrschen, wonach eure potenziellen Kunden und Interessenten wirklich suchen, woher sie kommen und welches Wording und welche Ausrichtung ihr platzieren sollt, und versucht nicht so anhand eurer bestehenden Kunden abzuleiten, dass die Internetkunden die gleichen sind. Ja, wir kriegen einfach Anfragen aus Süddeutschland, und die denken vielleicht in Süddeutschland ganz anders. Die kommen übers Internet, und ich bin diesen Menschen nie begegnet und muss ihnen auch ganz anders begegnen als vielleicht irgendwelchen Unternehmen hier vor Ort, denen ich beim Bürgermeister oder Unternehmensfrühstück begegne.
Ja, ja. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, für diese sehr pragmatischen Tipps am Ende nochmal. Ja, und ihr habt gemerkt, vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen und sagen, ja, will ich jetzt eigentlich einzigartig werden und womöglich in Einzigartigkeit sterben, oder will ich mit meinem Unternehmen nach vorne kommen und wachsen? Und dann geht es am Ende des Tages darum, dass eben du und dein Angebot nicht von extern bestaunt werden und ganz viele Awards, Rewards oder was auch immer da einfach nur draufstehen, sondern dass vor allen Dingen die Menschen das benutzen können, um wirklich mit dir in den Kontakt zu kommen. Und wie das funktionieren kann, das habt ihr heute von dem lieben Stefan gehört. Seine Kontaktdaten findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Episode. Dir, lieber Stefan, ganz lieben Dank für deine Zeit, und euch da draußen macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und um jetzt den Call to Action noch zu nennen, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Es lohnt sich. Bis dahin, macht es gut. Danke dir, Stefan. Ciao, ciao.
Ich danke dir. Tschüss.